Willkommen zum Innopuls, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.
Hallo liebe Hörer, willkommen zum Innopuls-Podcast. Mein Name ist Martin Almlinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsökosysteme sprechen. Dabei darf ich Patrick Walter, Innovation Ecosystem Manager vom Legal AI Network, im Podcast begrüßen. Hallo Patrick.
Moin Martin.
Patrick, wir hatten, glaube ich, das schon lange vor und heute machen wir es mal wahr. Ein Podcast, der ein bisschen anders läuft als die letzten 60 Episoden. Weil wir hatten es noch nie, dass ja wir einen internen Podcast eigentlich gemacht haben, wo wir beide auf die letzten Jahre zurückschauen und einfach mal auch uns der Frage stellen zu sagen, wie haben wir eigentlich ein Innovationsnetzwerk in der Rechtsbranche aufgebaut? Und das ist ja bekannt, du bist ja bei OMM und bist 6 Jahre jetzt mit uns unterwegs und hast, glaube ich, auch ganz, ganz gut mitbekommen, was das bedeutet, bist durch alle Höhen und Tiefen gegangen. Von daher freue ich mich sehr, dass du heute dabei bist. Aber ich glaube, es macht natürlich Sinn, dass du dich selber auch mal vorstellst. Wer ist eigentlich Patrick Walter?
Ja, danke dir, Martin. In der Tat, wir hatten ja das eine oder andere zu tun gemeinsam in den letzten 6 Jahren bei OMM. Und ich glaube, wir hatten ja häufiger das Gefühl, Mensch, bei unseren Unterhaltungen, die sind so spannend, die müssen wir doch eigentlich auch anderen zugutekommen lassen. Und deswegen freut es mich natürlich auch in aller Bescheidenheit, dass es heute möglich ist. Vielleicht zu mir. Namen hast du ja schon gesagt. Ich habe ursprünglich studiert Wirtschaft, Geschichte und Informatik in Hohenheim und in Tübingen. Und auch noch einmal kurz in der Schweiz ein Semester. Und war eigentlich schon, ich glaube, von Kindesbein oder zumindest der frühen Jugend an, insbesondere interessiert an wirtschaftlichen Fragestellungen. Das hat auch ja ganz einfach auch mit einem familiären Hintergrund zu tun. Mein Vater selber ist eben selbstständig, viel in der Finanzbranche gearbeitet. Ich habe da relativ früh auch Einblicke bekommen, wie einfach Wirtschaftsleben funktioniert und war davon eigentlich immer schon sehr fasziniert. Und als es dann Richtung meiner etwa 10-jährigen, meines 10-jährigen Aufenthalts an der Universität ging, ist natürlich auch für mich die Frage, okay, was mache ich jetzt mit all dem, was ich da gelernt habe? Und das ist ja auch irgendwo eine recht wilde Kombination. Und das war ja dann auch glücklicherweise die Zeit, in der wir auch wieder verstärkt Kontakt hatten. Man muss ja dazu sagen, auch wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, aber jetzt nicht so, dass wir auch immer beste Freunde waren, aber wir haben uns zumindest nicht aus den Augen verloren. Ich fand es auch immer spannend, deine Entwicklung zu beobachten, eben auch gerade noch aus der Zeit, als du studiert hast, sondern eben bis hin zur Gründung, und fand es einfach mal spannend, was ihr da macht, eben gerade in Richtung Digitalisierung, aber natürlich ganz im Speziellen auch bei dir Richtung Innovation. Und das ist ja auch eines der Merkmale von OMM, dass wir eine sehr offene Unternehmenskultur haben, auch dahingehend, dass wir regelmäßig Formate auch organisieren, an denen auch Externe eben mitwirken können. Und so kam es, dass ich dann immer wieder auch bei den damaligen OMM Tech Talks eben mit dabei war und einfach ganz viele unterschiedliche Einblicke erstmal mitnehmen konnte, was es denn bedeutet, Digitalisierung für den Mittelstand zu machen. Also was ist es konkret? Und so hast du mich da auch, wenn man so möchte, reingezogen. Ja, hast mich da auch überzeugt von, begeistert für. Und das ist ja auch, wenn man so will, auch deine Art. Das ist ja auch an der Hochschule, als du noch am Lehrstuhl gearbeitet hast, hast du ja auch ganz ähnlich gemacht. Da gibt es ja auch einige Leute, die du für die Startup-Welt begeistert hast und auch für Forschung und eben natürlich dann auch für Digitalisierung. Und im Kern war es bei mir dann auch nicht anders. Und so ging es dann los vor etwa 6 Jahren bei OMM. Und wir kommen ja jetzt dann auch gleich im weiteren Verlauf des Gesprächs darauf zu sprechen, was es dann insbesondere war, womit ich mich befasst habe, beziehungsweise womit wir uns befasst haben. Aber es ist auf jeden Fall eine unglaublich spannende Zeit und natürlich, du hast gesagt, viele Höhen und Tiefen, aber auch eine unglaublich dynamische Entwicklung. Ja, wenn wir uns natürlich als Organisation alle, weiß ich nicht, 6 bis 12 Monate neu erfunden haben, weiterentwickelt haben. Und ja, deswegen freut es mich auch, dass wir heute da etwas tiefer reingehen können.
Ja, da wollte ich auch gerade einsteigen. Ich erinnere mich auch noch sehr, sehr gut an unser zweites Office. Das erste Office war an der Uni, da hatten wir gar nicht so viel Platz. Aber das zweite Office hatten wir zwar auch nicht so viel Platz. Aber ich glaube, da hatten wir noch richtig schöne ausgewählte Plätze. Und du hattest, glaube ich, das Glück, soweit ich mich erinnere, du durftest quasi zwischen Malte und mir sitzen. So im Gräbele, sage ich mal, im ja. Schreibtischgräbele. Und hast quasi eigentlich nur Telefonate mitbekommen. So war
ja, lehrreiche Zeit. Ja, total. Ja.
Und ich glaube, du hast gerade schon gesagt, 6 Jahre ist, glaube ich, auch tatsächlich in der Zeit eine lange, lange Phase. Und ich glaube, was man auch noch dazu sagen muss, du hast schon gesagt, was du studiert hast. Du hast ja auch selber schon deine auch ersten praktischen Erfahrungen tatsächlich in diesem ganzen Bereich Professional Service Firms auch gemacht. Also du hast andererseits natürlich die Erfahrung von deinem Vater angesprochen, aber du hast natürlich auch vor allem deine eigenen Erfahrungen da gesammelt und kanntest. Und das ist, glaube ich, auch was ich im Nachhinein natürlich als extrem wertvoll ich erst von später dann richtig erkannt habe, war, dass du eben einfach bei so einer Professional Service Firma noch intern schon mal warst, ne? Und das eben auch als Nicht-Jurist. Und das hat, glaube ich, sicher auch geholfen, dass man dich da auch begeistern konnte, glaube ich, für das Thema. Allerdings muss man auch dazu sagen, ist ja nicht so aufgezwängt gewesen, sondern du hattest ja auch selber intrinsische Motivation, weil du warst ja, glaube ich, auch bei Legal Tech Tübingen ja auch aktiv. Ne? Kannst du da vielleicht auch zu Beginn mal noch ein paar Worte verlieren?
Ja, gerne. Ja, absolut. Das stimmt auch. Ich hatte auch immer schon ein Interesse auch eben an diesen Themen im Professional Services Umfeld. Ich hatte Richtung Ende meines Studiums auch die Möglichkeit, einen städtischen Legal Tech Verein, Tübingen Legal Tech, eben mit aufzubauen. Es hat sich auch irgendwie ergeben. Also es ist natürlich auch manchmal so eine gewisse Portion Zufall. Und da hat ein, zwei Juristen sind damals auf die Informatiker zugegangen. Ich war in der Fachschaft für Informatik, war ich auch aktiv. Und dann hatten wir mal eine Sitzung und dann hieß es, ja, wer hat Bock, sich mal mit denen auszutauschen? Haben irgendwie 25
mit
Leute.
Mit denen?
Ja, mit denen. Ja, oder also es war natürlich, sagen wir mal so, natürlich irgendwo exotisch, ja, aus Perspektive jetzt der Informatiker, warum sollen jetzt Juristen was mit uns machen? Und ja, von 25 Leuten haben 2 gesagt, ja, warum nicht? Ich war einer davon und fand das spannend, was sie machen. Mochte auch immer schon diesen Ansatz aus verschiedenen Bereichen, eben vielleicht auch in der idealen Welt das Beste zusammenzubringen. Also gerade dieses interdisziplinäre Denken, das hat sich jetzt nicht nur in meiner Studienrichtung auch gezeigt, sondern ich fand es auch einfach interessant, das auch mal ganz praktisch auszuprobieren. Und in der Tat habe ich dann bei Tübingen Legal Tech eben auch in der Rolle damals schon, ich war dann relativ schnell auch für Aufbau des Netzwerks und Kooperation zuständig, habe ich da angefangen.
Ja, aber ich glaube, das ist ja auch was, du hast dich ja selber, glaube ich, auf dem Weg auch immer wieder mal selber gefunden oder auch zu dir gefunden. Und ich glaube, gerade das Thema Kooperation, Netzwerken ist ja schon wahrscheinlich was dich heute auch stark bewegt oder was auch wirklich dich sehr interessiert, oder? Oder was würdest du sagen, auch auf die 6 Jahre mal bezogen? Ja. Wir gehen eben, wie gesagt, gleich ins Inhaltliche rein, aber wo findest du denn da vielleicht auch deine persönlichen Stärken da wieder? Weil ich glaube, wenn ich mich ans erste UMM-Jahr erinnere, da konntest du die, glaube ich, so stellenweise vielleicht noch gar nicht wirklich ausspielen, oder?
Ja, klar, also das musste sich auch finden. Ich meine, das Schöne an einer Organisation, die jung ist, da kann man sich auch noch seine eigenen Positionen schaffen, in gewissem Maße. Ich fand das Thema Kooperation ja tatsächlich immer schon spannend. Also die Frage, wie kann man vielleicht sich nicht nur Gedanken machen, wie man den Kuchen aufteilt, sondern wie kann man den Kuchen größer machen, wenn man so möchte. Ja. Und das war für mich einfach diese Möglichkeit, vielleicht auch gewisse Veranlagungen, die ich habe. Also ich arbeite sehr gerne mit anderen Menschen zusammen. Ich glaube, ich habe eher ein sozialeres Naturell, auch als ich noch in Tübingen studiert hatte. Also eben kurz vor Ende meiner Uni-Zeit hatte ich auch eine Karrieremesse eben mit organisiert für die Informatiker. Und ich habe das nicht nur einmal gemacht, ich habe das mehrfach gemacht. Und ich habe da auch gemerkt, dass mir das eben Spaß macht, verschiedene Akteure zusammenzubringen. Ja, ich hatte auch während meiner Studienzeit mehrere Auslandsaufenthalte. Ich mochte das immer, verschiedene Kulturen, verschiedene Sichtweisen. Wo gibt's da die Schnittmenge? Was kann man da vielleicht voneinander lernen? Wo ist man vielleicht anders, ja, aber gerade natürlich dieses Kooperationsthema, ich glaube, dass das auch schon in meiner Geisteshaltung in gewisser Hinsicht angelegt ist. Und eigentlich habe ich, wenn man so möchte, nur nach einem Ventil gesucht, nach einer Spielwiese, wo ich das ausleben kann. Mhm. Und vielleicht ist es dann nicht unbedingt unvermeidlich, aber irgendwo dann doch ganz natürlich gewesen, dass es so gekommen ist, mehr so in Richtung tatsächlich Netzwerkmanagement zu gehen.
Jetzt haben wir gesagt, für den Podcast heute wollen wir eben ja in das Thema Innovationsökosysteme eintauchen, was ja doch nach wie vor für viele super abstrakt ist. Du hast gerade schon gesagt, Netzwerke, okay, kennt man vielleicht historisch, aber jetzt natürlich vielleicht inzwischen auch von einer anderen Qualität oder vielleicht auch in einem ganz anderen, in einer anderen Abwandlung. Und wir wollen ja heute uns speziell eben auch das Thema Legal Eye Network anschauen. Dazu muss man, glaube ich, sagen, und so haben wir den Podcast ja auch ein bisschen aufgebaut, dass wir so ein bisschen auch über die drei Phasen uns annähern. Und die erste Phase ist ja ganz stark diese Legal Tech Startup Phase, die so von 2016 bis 2019 vorherrschte, wo Geld günstig war und wo jeder, glaube ich, inzwischen wusste, was ein Startup ist. Da tauchen wir gleich dann nochmal genauer ein. Die zweite Phase ist so diese, ich nenne es mal Office Tech Phase, also wo man wirklich durch Corona gemerkt hat, okay, wir müssen jetzt doch irgendwie jetzt wirklich mal gewisse Digitalisierungsschritte überhaupt erstmal gehen und Basishausaufgaben machen, was natürlich für Kanzleien oder Unternehmen komplett anders aussah oder aussieht wie ein Digital-Startup, sage ich mal. Und dann eben die dritte Phase, wir nennen es mal Legal AI, ganz stark eben getrieben natürlich durch das Aufkommen der Sprachmodelle und die Verbreitung der Sprachmodelle, die eben 2022 losging und die sich ja bis jetzt eben vollzieht. Ne? Und in der Phase, genau, haben wir eben auch, sag ich mal, viele Erfahrungen gesammelt und da wollen wir einfach mal geordnet durchgehen. Ja? Und ich meine, dein Einstieg bei OMM war, soweit ich mich erinnere, 2018, glaube ich, oder?
Ja, richtig. Ja.
Genau. Wie hast du denn da das damals für dich empfunden? Was war das für eine Zeit, gerade auch in diesem Legal-Bereich? An was erinnerst du dich noch? Wie ging das Thema da eigentlich los?
Ja, zaghaft, würde ich mal behaupten. ja, an der einen oder anderen Stelle hat man diese Schlagwörter schon gehört, Legal Tech eben insbesondere oder vielleicht auch Legal Innovation. Und dann auch spätere andere Abwandlungen davon. Aber es war, ich glaube, für alle Beteiligten, sowohl für die Rechtsbranche als auch in gewisser Hinsicht für uns auch erstmal so ein langsames Abtasten oder Herantasten. Also was könnte das denn wirklich konkret bedeuten? Das Gute, wenn man so einen Begriff hat, das Gute daran ist, man kann hinter diesem Begriff Menschen, Organisationen, Unternehmen, Kanzleien, wen auch immer organisieren und zusammenbringen. Aber das, ich meine, der Nachteil ist natürlich, ja, was heißt das überhaupt? Ja, was ist jetzt Legal Tech? Und diese erste Phase, ich erinnere mich noch, es gab sehr häufig Veranstaltungen und eigentlich, also es gab Legal Tech Veranstaltungen und das Ziel der Legal Tech Veranstaltung war gefühlt herauszufinden, was Legal Tech überhaupt ist.
Ja, das stimmt, ja.
Das war eigentlich die ganze Chose. Und das ist auch erstmal interessant. Ich kann mich erinnern, in der ersten Zeit auch bei Legal Tech, wenn ich manchmal auch mit den Jurastudierenden auch gesprochen habe und dann auch versucht habe, so zu erklären, was meine Rolle oder mein Selbstverständnis ist, habe ich häufig davon gesprochen, ja, ich bin wie so eine Art Ethnologe. Also das habe ich jetzt nicht studiert, Ethnologie, aber trotzdem, ich bin wie so eine Art Ethnologe und ich versuche jetzt mal so zu verstehen, wie sind denn die Sitten und Gebräuche von den Juristen. Und man hat schon gesehen, jetzt in Bezug auf Digitalisierung, dass die Kanzleien da schon auch erstmal am Anfang gefremdet haben. Ich erinnere mich an die ersten Gespräche auch mit Kanzleien, mit Vertretern, als wir dann auch versucht haben, auf uns aufmerksam zu machen, sei es durch beispielsweise Vorträge, Workshops oder dann später auch durch den Hackathon, dann hieß es mal, ja, brauche ja keine Digitalisierung, wir haben doch eine Webseite. Oder ich weiß ehrlich gesagt nicht, wofür ich das brauche. So, also man hat den Bezug, glaube ich, häufig zum eigentlichen Kerngeschäft noch nicht so verstanden. Ja. Und was wir da am Anfang machen mussten, war, glaube ich, sehr viel Aufklärungsarbeit. Also wir waren, wenn man so möchte, so ja kleine Missionare, die sich mal angeschaut haben, okay, wie sieht denn überhaupt diese Landschaft aus? Und diese erste Zeit, diese ersten Jahre, und das betrifft einerseits vielleicht so diese Zeit bis zum Hackathon 2019, aber eben auch darüber hinaus, ging es, glaube ich, sehr stark darum, überhaupt zu verstehen, wer sind denn die Akteure jetzt im deutschsprachigen Raum, die dieses Thema tatsächlich vorantreiben. Und ich glaube, wir haben sehr viel Zeit auch erstmal investiert, die richtigen Leute zu identifizieren, die eine gewisse Innovationsaffinität haben. Und in gewisser Hinsicht tun wir das eigentlich immer noch.
Ja, absolut. Also ich meine, ich erinnere mich auch an der Zeit, da gingen ja so Sachen los, wie es gab im ersten Anwaltszukunftskongress zum Beispiel überhaupt. Ja. Dann der Legal Tech Verband hat sich dann eben auch 2017, glaube ich, mal gegründet als eigener Fachbereich erstmal oder aus diesem Netzwerkkonstrukt als Verband. Auch am Anfang, glaube ich, nur mit so 3-4 Mitgliedern. Also ich gebe dir komplett recht, das war wirklich so überhaupt ein Herantasten und überhaupt kennenlernen, was ist das überhaupt? Und was ich auch ganz spannend fand im Nachhinein, man hat da natürlich immer als Beispiele die B2C-Beispiele rausgezogen, ja. Aber wie du sagst, wir waren auch viel mit Kanzleien ja da schon im Austausch und eben auch dann schon zum Teil in der direkten Interaktion. Und da musste man natürlich immer so ein bisschen die B2C-Beispiele bringen, wohl wissend, dass die jetzt ja eigentlich gar nichts mit denen zu tun haben. Ne? Und das ist natürlich schon im Nachhinein schon kurios. Wir wissen natürlich inzwischen, dass die B2C-Themen natürlich immer vorgelagert sind, wahrscheinlich immer mindestens 10 Jahre vorgelagert sind vor den B2B-Themen. Und von daher, kann ich das nur alles unterstreichen, was du auch gesagt hast. Und manchmal habe ich mich da, glaube ich, in der Phase auch so gefühlt, wo ich dann nach Hause gekommen bin und immer so dachte, aber glaubst du das jetzt eigentlich wirklich, was du da erzählt hast? Weil du hast eigentlich nur negatives oder kritisches Feedback bekommen. Und dann immer wieder also hin und her zu schwanken zwischen, ja, aber es ist eigentlich die Welt, die wir eigentlich heute sehen, aber gleichzeitig kriegst du eigentlich ein ganz anderes Feedback, wenn du das erzählst. Das war schon irgendwie eine sehr, sehr kuriose Zeit.
Ja, und was ja auch interessant ist, also die Schwierigkeit ist einerseits natürlich, wenn man jetzt im Wirtschaftskanzleiumfeld ist, zu sagen, ja, mit einem B2C-Modell, wen willst du das dafür begeistern? Da sagt dann jeder Jurist dann am Ende, ja, okay, schön und gut, B2C verstanden, aber wir machen B2B. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass wir natürlich häufig, wenn wir erklären wollten, was heißt denn Digitalisierung oder was könnte Digitalisierung vielleicht auch für die Rechtsbranche bedeuten, natürlich auch hin und wieder mal gezeigt haben, was passiert in den anderen Branchen. Ja. Also das heißt, man hat irgendwo den Misfit B2B, B2C, aber man hat auch irgendwo den Branchen-Misfit. Und das ist natürlich gerade in der Rechtsbranche schwierig, weil die Eintrittsbarrieren natürlich sehr, sehr hoch sind. Also ja. Es braucht einfach eine gewisse Zeit, um sich eine Reputation aufzubauen, dass man eben so eine Art Trustworthy Advisor ist zu diesen Themen. Und ich glaube, das waren schon Lehrjahre, dass wir auch eben gemerkt haben, das wird kein Selbstläufer. Das geht nicht sofort. Also Vertrieb oder Sales geht auch als Dienstleister nie irgendwie so von heute auf nachher. Da ist immer ein bisschen ein Prozess dahinter und das dauert natürlich auch und muss dranbleiben. Aber manchmal, glaube ich, hatten wir das Gefühl, dass wir in der Rechtsbranche vielleicht noch einen Ticken länger dranbleiben müssen.
Ja, absolut. Also es war definitiv kein sogenannter irgendwie Quick Win, sondern es war sehr, sehr mühsame Arbeit. Und ich meine, wenn wir auch nochmal auf den ersten Hackathon schauen, ich glaube, auch das war eine Innovation, dass man überhaupt mal, und das kann man glaube ich schon so sagen, in Deutschland wahrscheinlich mit die ersten waren, die wirklich einen Hackathon im Rechtsbereich überhaupt gelauncht haben, oder?
Ja, vor allem, also glaube ich, die Art und, oder nicht glaube, also ich weiß, die Art und Weise, wie wir den Hackathon gemacht haben, war neu. Mhm. Also es gab schon vereinzelt erste Hackathons, die in der Regel nach dem Prinzip abgelaufen sind. Irgendeine Kanzlei, meistens eher eine Großkanzlei, lehnt ein paar Studierende ein, vielleicht gibt es eine Kooperation, wie auch immer. Und man nutzt ein Legal Tech Tool bei dem Hackathon. Und dann stellt sich eben auch die Frage vielleicht, ja, ist es jetzt ein Hackathon oder ist es einfach eine Produktdemo, für die man Studierende eingeladen hat und am Ende sind alle happy? Ja. Genau, wie man es anwendet. So. Und ja, ich glaube, das haben wir eigentlich schon von Anfang an anders gemacht. Und dass wir natürlich wirklich auch mit dieser Denkweise rangegangen sind, nicht nur, was verändert sich jetzt in Richtung Digitalisierung, sondern was verändert sich in Richtung Mandant. Also wir haben ja gerade am Anfang diesen Begriff Legal Tech, kann man ja fast schon sagen, hartnäckig bekämpft. Also wir hatten auch, ich kann mich erinnern an Vorträge auch von dir, da hieß schon die Überschrift Legal Innovation mehr als Legal Tech. Also war irgendwie schon klar, die Marschrichtung, dass es jetzt nicht nur darum ging, weil man dann eben in dieses Problem reinkommt. Ja, was heißt denn jetzt Legal Tech? Und ist es jetzt Office Tech? Ist es jetzt Fax, Internet, whatever? Sondern wirklich sich zu überlegen, wie verändert sich der Markt? Und auch beim Hackathon, hatten wir in dieser ersten Ausgabe einen Tag Und es war ja auch irgendwie erstmal auch interessant im Übrigen, wie es zustande gekommen ist. Weil gefühlt war es für mich so, Martin kommt auf mich eines Tages zu und sagt, so Patrick, wir machen jetzt einen Hackathon. Sei es drum. Aber wir haben den gemacht und wir haben den auch gemacht mit dem klaren Ziel, das Ganze zu testen, also zu verproben. Mhm. Wo stehen die Kanzleien? Können wir überhaupt die richtigen Akteure dafür gewinnen? Können wir vielleicht auch die Studierenden begeistern? Können wir die Studierenden auch aus anderen Bereichen begeistern? Eben nicht nur Jura. Also das haben wir auf jeden Fall anders gemacht. Und wir haben natürlich auch, und da komme ich jetzt nochmal auf den Punkt von vorhin zurück, nicht nur gesagt, ja, wir wollen Tools ausprobieren, sondern die Studierenden, die haben im Prinzip Toolfreiheit, sondern wir wollen mal schauen, okay, was kann man vielleicht an einem Tag entwickeln Richtung Geschäftsmodell und was kann man eben entwickeln Richtung so einen ersten Prototyp, ja, und das dann eben mit Methoden begleitet durch uns, also jetzt nicht einfach einen Hackathon machen, weil diese Art von Hackathons, die kannte ich auch aus meinem Informatik-Background oder eben vom Hörensagen von anderen Bereichen, dass man eben sagt, okay, da gibt's jetzt ein Thema, setzt euch irgendwie zusammen, ja, macht die Nacht zum Tag, ihr habt ihr noch genug Red Bull, Koffein oder was weiß ich, was ihr braucht, und dann einfach relativ lose, fangt mal an zu programmieren. Was wir ja gemacht haben, ist eigentlich relativ schnell, also nicht nur wir selber wollten lernen mit dem Format, sondern wir haben eigentlich relativ schnell auch eine Art Lernformat etabliert und gesagt, das folgt auch einem gewissen strukturierten Prozess, diesen Hackathon, also für alle Beteiligten. Und das macht es ja auch, wenn man so möchte, auch für die Studierenden auch einfacher. Ja, die kennen sich nicht, kommen da zusammen und sollen was entwickeln und das in relativ kurzer Zeit. Und damit sie eben nicht komplett lost sind, braucht es eben einen gewissen Rahmen. Und den haben wir natürlich bereitgestellt. Und da würde ich sagen, kam uns schon auch zugute, dass wir ja jetzt nicht einfach nur Legal Tech-Anbieter sind oder nur was mit der Rechtsbranche machen, sondern dass du ja auch mit OMM, dass ihr da ja auch schon in den Jahren davor viele Erfahrungen gesammelt habt. Wie kann man beispielsweise Innovationsmethoden eben in solchen Settings gezielt einsetzen? In welchem Ablauf, in welchem Zusammenspiel, wie kann man sie mixen und wie kann man dann auch die Studierenden befähigen? Ich meine, Martin, das hast du ja auch beispielsweise in der, ich glaube, Startup-Garage hieß es doch beispielsweise gemacht oder dann auch später mit Unternehmen.
Genau, also ich glaube, das tatsächlich, wenn ich jetzt so, wenn wie du es gerade ansprichst, wenn wir darüber nachdenken, tatsächlich, ich glaube, zwei Sachen waren anders. Erstens, wir haben es ja auch nie Hackathon genannt, sondern wir haben es Legal Innovation Challenge genannt. Da haben wir eben gesagt, es geht um Innovation, das heißt wirklich, man versucht ein Geschäftsmodell zu finden aufgrund einer Mandantenfragestellung. Und das andere, sage ich mal, dieses systematische Guiden in diesen zwei Tagen, in dem Sinne nicht jetzt total den Zufall zu überlassen, sondern wirklich auch mit Methoden und didaktischen Elementen den Leuten wirklich einen Mehrwert auch zu bieten in den zwei Tagen. Also, dass die rausgehen und sagen, krass, das war jetzt gefühlt wie irgendwie 10 Vorlesungen, aber nur an zwei Tagen. Weil was man, glaube ich, auch nochmal betonen muss, und ich glaube, das unterschätzen viele, die Menschen, die da ja kamen, die wurden ja quasi einer hochgradigen Unsicherheit ausgesetzt. Also sie sind da hingekommen, sie wussten nicht, was es ist, sie kannten uns nicht, sie kannten ihr Team nicht, sie kannten die Idee häufig auch nicht und sie kannten eben auch die Methoden nicht. Ja? Und sie kannten auch die Leute nicht, die das wiederum bewertet haben. Also eigentlich sind die Leute, und ich meine, da warst du viel näher dran, weil du natürlich auch die Leute dafür begeistert hast, aber ich meine, was wurde denn dir da wiedergespiegelt? Weil an sich haben wir jetzt relativ viel von denen abverlangt und ich sehe schon viele Parallelen zu heute, nämlich ein hohes Maß an Unsicherheit, was man heute hat als Individuum oder als Firma. Und das haben wir eigentlich ja damals schon in gewisser Weise simuliert. Ich meine, wie hast du das wahrgenommen?
Ja gut, ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal Werbung gemacht in einem großen Hörsaal an der Uni Tübingen. Da weiß ich nicht, 250 Jurastudierende. Ich schätze mal, es war irgendwie so viertes, fünftes Semester. Und keiner von den 250 hat sich angemeldet. Also da merkt man schon, okay, also es sind schon spezielle Leute, die das machen. Also es waren eher die Leute, die vielleicht auch schon bei studentischen Legal Tech-Vereinen eben tätig waren. Und ja, das macht nicht jeder. Das ist eine spezielle Art, nicht, ich will es nicht sagen, von Menschen, das ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber die Teilnehmenden, die haben schon Bock. Und die sind auch bereit, sich erstmal auch darauf einzulassen. Also ich glaube, was natürlich zentral ist, ist, dass die Vorbehalte einfach nicht da sind. Also diese Abwehrhaltung von vornherein. Das ist natürlich, also dann wird es schwer. Wenn jemand jetzt zu einem Hackathon kommt, ja, und auch schon diese Abwehrhaltung mitbringt, dann wird es schwer für alle, die mit dieser Person zusammenarbeiten, und es wird auch für diejenigen schwer, die diese Person coachen. Und ich glaube, das hatten wir nicht. Was wir, glaube ich, was uns zum Vorteil geraten ist, ist, dass es eine gewisse intrinsische Motivation bei den Leuten eben gab. Ja. Ja, also dass wir die richtigen Leute identifiziert haben, so wie wir eben auch diese Herausforderung hatten, die richtigen Leute in der Rechtsbranche zu identifizieren oder vielleicht die richtigen Leute in einzelnen Kanzleien, gab es natürlich auch hier die Herausforderung. Und das haben wir natürlich dann gemacht. Wir haben natürlich viel Werbung gemacht. Wir haben natürlich geschaut, okay, wo können wir in Veranstaltungen reingehen? Wo können wir vielleicht auch Profs, die wir vielleicht schon auch im Netzwerk hatten oder nicht, dafür begeistern? Und ja, und so ist es dann zustande gekommen. Und ich will dich jetzt nicht, ich meine, den Vorgesetzten möchte man natürlich nicht korrigieren. Du meintest vorhin, es waren zwei Tage. Okay. Das waren es. Später waren es zwei Tage. Beim ersten Mal war es aber nur ein Tag, weil das wirklich maximal effizient machen wollten. Wir haben dann irgendwann gemerkt, okay, lass es ein bisschen ausbauen, und da gab es ja dann auch gute Gründe dafür, das zu tun. Aber muss ich schon auch sagen, wenn nochmal so im Nachhinein betrachtet, wir haben ja jetzt 6-mal die Legal Innovation Challenge gemacht. Ja. Also, dass gerade also dieser erste Jahrgang, der das da an einem Tag gemacht hat, also Hut ab vor allen Beteiligten, die dabei waren. Ja, ich habe ja auch noch zum einen oder anderen Kontakt und spreche das auch immer wieder gerne an. Und es ist auf jeden Fall eine Veranstaltung, die ist in Erinnerung geblieben bei allen Beteiligten. Ja.
Ich erinnere mich auf jeden Fall noch dran, das haben wir bei uns ja im Office gemacht. Und ich glaube, das war zweimal haben wir es im Office gemacht, ich weiß gar nicht mehr, oder? Wir haben es einmal im Office gemacht, zweimal, ich weiß gar nicht mehr.
Beim zweiten Mal war online, da war ja dann schon wegen...
Genau, da kommen wir gleich noch dazu. Weil beim ersten Mal weiß ich noch genau, wie wir quasi instant den Leuten die Stühle unter den Hintern weggezogen haben und dann eigentlich quasi umgebaut haben für die Präsentation. Also da muss ich auch noch, erinnere mich noch gern dran, und daran kann ich mich noch gut erinnern, wie wir überhaupt nicht eigentlich von den Räumlichkeiten ready waren für dieses Setup. Und das war schon im Nachhinein sehr, sehr lustig, wie das überhaupt hätte oder wie das überhaupt funktioniert hat. Ja, keine Ahnung.
Ja, Startup-Mentalität. Wir haben einfach all das genutzt, was wir hatten. Ja, es ist und es hat gereicht. Und es hat ja auch so sehr gereicht, dass wir das halt danach nochmal machen konnten. Also ich glaube, ein guter Indikator für den Erfolg einer Veranstaltung ist erstmal, gibt es eine Folgeveranstaltung dazu? Absolut. Ja, ja, wenn es eine Folgeveranstaltung gibt, dann heißt es ja, okay, da hat irgendwer gesagt, haben sie schon irgendwie ganz gut gemacht. Könnte man vielleicht nochmal machen, könnte man vielleicht anders machen. Und im zweiten Jahr war es natürlich dann durch Corona schwieriger. Wenn man jetzt, wenn man einen Hackathon macht, ist dieses physische Element, das hat natürlich... es ist ein zentraler Baustein. Also wenn du die Leute hast, wenn du kannst sie anders coachen, ist eine andere Atmosphäre. Aber wenn es halt nicht anders geht, okay, dann machst du halt online. Okay, also haben wir es online gemacht.
Ja, genau. Ich meine, da gehst du gerade schon direkt los. Und ich meine, wenn man da das, du sagst nämlich gerade so selbstverständlich, haben wir es halt online gemacht. Bis zu dem Zeitpunkt war das ja wirklich so, wir haben so mühsam die Early Adopter versucht zu finden. Ja. Wir haben alles auf intrinsische Motivation ausgerichtet. Wir haben mit Kanzleien gesprochen, haben uns komisch angeschaut und gesagt, keine Ahnung, was ihr da macht. Und dann kam der März, April 2020. Ja. Und wir haben uns, glaube ich, schon zu dem Zeitpunkt davor ja schon auf die nächste Legal Innovation Challenge eingestellt, die wir nicht machen.
Entschuldigung, wir hatten überlegt, wann kollidiert das irgendwie mit der EM, die dann nicht stattgefunden hat, ja.
Und ich meine, ich muss ehrlich mal sagen, ich bin ja der Vater geworden in dem Jahr, deswegen, ich glaube, du hast es viel, viel besser auf dem Schirm, wie das dann abging in dem Jahr, weil ich habe da, glaube ich, dann gar nicht mehr so viel in dem Sinne so krass mitbekommen. Aber vielleicht schilderst du auch nochmal, was da so unsere Idee war 2020, weil wir gesagt haben, okay, wir müssen aufgrund von Corona uns doch jetzt irgendwie umstellen. Es wäre schön gewesen, es genau so mehr oder weniger wiederzumachen, wie wir es davor gemacht haben.
Ja, ja.
Aber es war ja dann doch ein bisschen anders.
Also für mich persönlich war es natürlich eine Herausforderung, weil du eben, bist Vater geworden, eben in der Zeit. Und das heißt, ich hatte, ich will nicht sagen, mehr zu tun, aber natürlich war es anders. Und wir haben die Veranstaltung natürlich auch weiterentwickelt. Also wir haben ja nicht nur, das muss man, glaube ich, auch dazu sagen, um auch besser zu verstehen, wie wir mehr und mehr in Richtung Netzwerk gekommen sind. Also erstens, wir hatten mehr Rechtsabteilungen angefangen einzubinden, beispielsweise über die Juryposition erstmal im zweiten Jahr. Und was wir ja auch gemacht haben, ist neben dem Hackathon noch so eine Art, wir haben es ja Legal AI Week genannt oder so in die Richtung, dass wir gesagt haben, okay, es gibt diesen Hackathon, das ist so dieser quasi Referenzpunkt. Und wir haben ja schon gemerkt, hey, das ist da schon auch viel eine höhere Resonanz, auch bei den Studierenden. Das waren auch teilweise ganz andere. Wir haben plötzlich wahnsinnig viele auch Referendare, die da mit dabei waren. Das hatten wir im ersten Jahr gar nicht so. Und wir wollten halt diese komplette Woche nutzen. Und zu sagen, okay, es gibt diesen Hackathon, der findet so Richtung Wochenende statt und ist dann der Höhepunkt. Aber davor bieten wir eben an, online Diskussionsrunden mit spannenden Impulsvorträgen aus der Praxis. Das ist ja auch unser Ziel gewesen, dieses Thema Legal Tech oder Digitalisierung der Rechtsbranche mit möglichst viel Substanz zu füttern, mit konkreten Einblicken, Beispielen, wie machen es denn beispielsweise Unternehmen? Ja, also, dass wir gerade auch angefangen haben, Unternehmen stärker einzubinden. Ich kann mich erinnern, wir hatten beispielsweise von der Rechtsabteilung eben von Mercedes-Benz hatten wir ja den Verantwortlichen für Digitalisierung mit dabei. Wir hatten von TeamViewer war beispielsweise auch der Rechtsabteilungsleiter dabei. Und die haben natürlich auch alle dann unterschiedliche Themenfelder mit uns beackert. Da ging es mal um digitale Prozesse, da ging es mal um die Frage von Kommunikation, Kollaboration, da ging es natürlich auch in die Richtung Kultur. Und das war natürlich dann auch spannend zu sehen, dass wir toll, dass da Studierende mitmachen und Referendare, aber auch toll zu sehen, dass da neben den Kanzleien auch erste Unternehmen ein stärkeres Interesse haben, da mit dabei zu sein, sich darauf einzulassen. Also es gilt für die auch in gewisser Hinsicht, auch bei Vorträgen oder dann beispielsweise als Jurymitglied bei der Innovation Challenge. Und das war natürlich ungemein spannend, aber natürlich war das auch sehr interessant, weil wir dieses komplette Format haben wir online gemacht. Und das eine ist es, Vorträge zu organisieren, das kannten wir auch schon ähnlich, ja. Aber das andere ist es, einen Hackathon online zu machen. Und da erinnere ich mich auch noch an die Vorbereitung. Das war dann schon nochmal intensiv. Also da haben wir dann nochmal getestet, ja, woran müssen wir denn eigentlich alles denken? Was kann da alles schief gehen? Wie schafft man es da auch, eine Bindung zu den Teams herzustellen? Ja. Wie schafft man es, dass die Teams auch untereinander eine Bindung eben schaffen, dass eine gewisse Dynamik auch im Team erstellt wird, dass die natürlich auch in der Kürze der Zeit fertig werden? Und das sind natürlich dann auch andere Herausforderungen, die man angehen muss. Aber das ist für uns natürlich auch ein positiver Ansporn gewesen, zu sagen, okay, die Bedingungen sind andere. Was haben wir da zur Verfügung? An Technologien, an Kompetenzen, das zu machen, okay, dann lass einfach mal ausprobieren und den zweiten MVP machen, nur halt anders.
Ja. Ich glaube auch, das ist, glaube ich, auch eine Phase gewesen, ganz spannend, weil ja viele, glaube ich, auch mit denen wir gesprochen haben, sich das nicht vorstellen konnten, dass so ein Hackathon-Format überhaupt online funktioniert. Also ich erinnere mich, glaube ich, schon auch noch sehr dunkel an sehr viele Skeptiker, also gerade aus der Rechtsbranche, die gesagt haben, nee, lass mal lieber nicht machen, lass mal lieber aussetzen und dann machen wir nächstes Jahr wieder eine gute Veranstaltung. So, aber klar, ich meine, OMM ist OMM, ja. Wir schauen uns die Rahmenbedingungen an, wir haben ein Problem, wir lösen es. Und ich glaube, wir hatten es damals auch und vor allem du da auch federführend echt smart gemanagt. Und ich glaube, wir hatten da auch eigentlich nicht viele Leute verloren, glaube ich, bei dem Format. Also ich glaube, alles, was da rauskam, war wirklich gut und stand wahrscheinlich dem physischen nichts nach, soweit ich mich so erinnere, oder? Wie würdest du es im Nachhinein einschätzen?
Ja, es ist ja grundsätzlich die Herausforderung dieser Podcast-Folge. Man spricht über sich selber und da ist natürlich auch in gewisser Hinsicht gebiased. Aber von der Teilnehmerzahl, es war nicht weniger, es kam gut an. Und muss ich auch sagen, also ich habe vorhin gesagt, es gab 6 Ausgaben, also es gab auch eine dritte und eine vierte. Also würde ich jetzt auch wieder gleiche Geschichte, die ich vorhin behauptet habe oder die ich gesagt habe. Es kam so gut an, dass es danach weiterging. Und ich glaube, dass das auch, dass es allen Beteiligten auch klar war, dass es erschwerte Bedingungen waren. Ja. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig. Also einen gewissen Realitätssinn, gewisse Erwartungshaltung natürlich bei allen, die uns da mit uns da den Weg gegangen sind. Egal, ob es die Kanzleien waren, die uns natürlich da auch toll unterstützt haben, weil sie uns natürlich auch vertraut haben, aber sicherlich auch die Unternehmen oder auch dann die Studierenden. Und wir haben ja auch, muss man sagen, auch bei unseren Veranstaltungen, jetzt eben auch der Innovation Challenge, durchaus Mehrfachtäter dabei, ja, die nicht nur einmal dabei gewesen sind. Und deswegen war ja dann auch die Vorfreude fast umso größer, als es dann im darauffolgenden Jahr wieder gemacht haben. Aber dann eben vor Ort, also zumindest eben die Innovation Challenge, die Vorträge hatten wir beibehalten, aber dann die Innovation Challenge. Und das war natürlich dann auch eine sehr, sehr spezielle Erfahrung, und da warst du ja dann auch wieder mit dabei.
Ja, also das war wirklich, ich erinnere mich an dieses Abschlussfoto mit den ganzen Masken, weil es hat uns natürlich immer noch mal ein bisschen begleitet. Ja. Aber tatsächlich, glaube ich, kann man schon sagen, am Ende des Tages, klar, sich selber loben ist auch immer toll, aber ich glaube tatsächlich, dieses dran festhalten und auch, es steht natürlich auch irgendwo symptomatisch dafür zu sagen, gerade im Legal-Bereich haben wir trotzdem gemacht mit den digitalen Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, nach wie vor was Spannendes, was sich ja schon durchgezogen hat in den letzten 6 Jahren da auch, dass man eben digital sich angepasst hat immer wieder, ne? Und dass man eben nicht den leichtesten Weg gemacht hat, weil klar, man hätte einfach absagen können, sagen können, wir machen es dieses Jahr nicht, das wäre kein Problem gewesen, hätte er machen können. Aber muss ja sagen, wir waren da so schon die Konstante, wo man auch gemerkt hat, die Leute wollen das, also zumindest ein Teil davon, die wir da gewinnen konnten. Und ich glaube, diese Corona-Zeit und diese Corona-Phase dazwischen 2020 und 2022 war schon sehr, sehr interessant. Auch weil wir natürlich dann gemerkt haben, fand ich, dass dann die ersten Kanzleien und auch Unternehmen wirklich selber anfangen, sich noch stärker damit zu beschäftigen. Ja, bisher war das so nach dem Motto, ja cool, ich mache das an 2 Tagen und schaue mir das an und dann muss ich mich damit nicht mehr beschäftigen. Und dann weiß ich aber wieder, ich kann mich wieder drauf freuen und beschäftige mich wieder damit. Aber ich habe dann so das Gefühl gehabt, dass dann schon die eine oder andere Organisation angefangen hat zu sagen, okay, wir beantworten jetzt einmal die Frage, was bedeutet es eigentlich für uns? Was bedeutet es für Kompetenzen? Was bedeutet es für eben die Mandantenbeziehung? Was bedeutet es für das Tooling beispielsweise? Was bedeutet es für die Prozesse? Das war, glaube ich, schon wirklich sehr, sehr interessante Phase, wo natürlich Corona mit dieser ganzen Remote-Welt, ja, oder diesen Remote-Druck schon einen Unterschied gemacht hat. Und ich erinnere mich auch noch an eine Geschichte von einer Kanzlei, fand ich auch super interessant. Erstens zum Beispiel die Story, man musste erstmal Laptops kaufen. Ja, das ist auch sowas. Gab es bisher zu dem Zeitpunkt gar nicht zum Teil. Also bisher, es war so klar, dass, sage ich mal, die ganzen Assistenten, Assistentinnen ins Büro gehen, um zu arbeiten, dass man erstmal sich Laptops kaufen musste. Das fand ich schon sehr interessant. Und das andere war tatsächlich, dass es so Stories gab, wie, dass man den Drucker oder dass die Sekretärinnen zum Teil die Drucker oder Sekretärinnen die Drucker mit nach Hause genommen haben, und dann haben eben die Partner oder die Rechtsanwälte zum Teil eben die Sachen zu denen nach Hause geschickt, dort wurde es ausgedruckt und dann per Post eben dann in die verschiedenen Haushalte geschickt. Auch das ist natürlich die Wahrheit nach Corona gewesen. Inzwischen ist man da, glaube ich, weiter und hat dann wirklich komplett auf Remote Work umgestellt, aber in dieser Übergangsphase waren das schon, ich würde schon sagen, skurrile Geschichten zum Teil, wie man sich da auch beholfen hat.
Ja. Ja, absolut. Ich glaube, man musste erfinderisch sein. Man musste schauen, dass man mit dem, also in gewisser Hinsicht haben die Kanzleien in der Zeit mehr wie Startups gearbeitet. Vielleicht.
Ja, sie haben die Digitalisierung eigentlich in 2 Jahren gelernt, was andere wahrscheinlich erstmal versucht haben, über Jahre halt zu machen. Ne?
Und das kann man auf jeden Fall feststellen. Und vielleicht auch nochmal kurz zum Hackathon. Dann hat man halt, wenn man so einen Hackathon halt vor Ort gemacht hat, mit gewissen Sicherheitsvorschriften, ja, dann hat man halt vielleicht hin und wieder häufiger lüften müssen im November. Ja, ich kann mich noch erinnern, wie mich die Teilnehmer da manchmal angeschaut haben und gesagt haben, nee, es muss jetzt nicht schon wieder sein, dass wir lüften. Und ich sagte, ja doch, es muss jetzt leider wieder sein.
Muss sein.
Aber deswegen haben wir eigentlich von der Zeit an auch angefangen, Hackathons nur noch im Frühjahr zu machen. Also daran kann ich mich auf jeden Fall noch lebhaft erinnern. Und woran ich mich auch erinnern kann, ist, dass das ja dann auch die Zeit war, in der wir, weil wir ja gemerkt haben, dass also immer mehr Akteure, sowohl Kanzleien als auch Rechtsabteilungen, da mit dabei sein wollen, auch in verschiedenen Rollen dabei sein wollen. Wir hatten ja erstmalig auch beim dritten Hackathon sowohl Teilnehmende aus Rechtsabteilungen beziehungsweise auf Seiten der Coaches, ja, weil wir uns gesagt haben, okay, wir wollen den Prozess der Bewertung nicht ganz am Ende haben mit der Jury, sondern das auch, aber schon während des Entstehens, ja, und da haben wir dann auch erste Coaches gewonnen aus Rechtsabteilungen, und ich glaube, das haben wir damit schon gemerkt, okay, der Markt will, und dementsprechend auch, reicht uns das eigentlich? Also reicht es jetzt einmal im Jahr einen Hackathon zu machen? Ja, und da spielen natürlich eigene Vorstellungen auch eine Rolle. Ja, also natürlich willst du auch irgendwo die mehr Touchpoints zu deinen Kunden haben, aber wir haben natürlich auch gemerkt, es gibt so viele Themen und wir haben das gemerkt über die Hackathons, wir haben es gemerkt über Vorträge, wir haben es auch gemerkt über Projekte, die wir auch parallel natürlich auch da mit dabei hatten, zu sagen, ja, vielleicht gibt es da auch einen anderen Ansatz. Ja, Hackathon ist ein Teil davon, aber was ist denn jetzt nochmal mit dem Thema Kollaboration und wie könnte das denn aussehen?
Genau, da kommst du eigentlich direkt in die dritte Phase rein, die wir auch so ein bisschen Legal AI-Phase genannt haben. Lustigerweise, wo zwei Sachen eigentlich zusammengekommen sind. Das eine ist dieses starke Kollaborations- und Netzwerkdenken, was du gerade schon angesprochen hast, wo wir gemerkt haben, ist es das? Also kommt man jetzt einmal im Jahr zwei Tage zusammen und das war's und dann machen wir das restliche Jahr eigentlich sonst nichts. Plus eben dann natürlich der GPT-Moment Ende November. Und man muss ja auch dazu sagen, wir haben ja auch für diese Netzwerk-Idee hatten wir eben auch das Thema Legal AI, ja, was viele, sag ich mal, erstmal nicht sehen, ist ja eigentlich unsere eigene Intention, was wir eigentlich unter Legal AI verstanden haben. Ja. Willst du da auch einfach mal nochmal so ein bisschen zurückschauen? Ich meine, wann erinnerst du dich so ungefähr das erste Mal, dass wir wirklich über diese Netzwerkthemen gesprochen haben und was hat es eigentlich mit Legal AI auf sich?
Also über die Netzwerkthemen gesprochen oder auch mal geschaut, was machen denn vielleicht Akteure auch in anderen Branchen? Ich glaube, wir hatten es sogar schon vor Corona mal erste Ideen gehabt. Ja. Aber wir wussten natürlich auch, das ist natürlich auch erstmal ein etwas längerer Weg, den man gehen muss, weil man ja eben Netzwerk, verschiedene Akteure erstmal auch überzeugen muss oder erstmal überhaupt finden muss und dann überzeugen muss, damit dabei zu sein und natürlich dann auch noch schauen muss, okay, was heißt es denn jetzt konkret für uns? Also diese Netzwerkgeschichte, die gab es schon länger, auch in anderen Branchen. Ja, in Automotive, wir haben natürlich dann auch gesehen, auch Versicherung und so weiter. Da gibt es gewisse Tendenzen, Akteure zusammenzubringen. Und was wir natürlich immer besser verstanden hatten, war, dass es doch eine gewisse Schnittmenge bei den Problemstellungen gibt. Eben jetzt in dem Fall konkret bei den mittelständisch geprägten Wirtschaftskanzleien und dass auch die Kanzleien selber gemerkt haben, ja, wir haben diese Probleme und nein, wir können sie nicht alleine angehen. Es ist einfach zu viel. Es passiert einfach zu viel. Ja. Also Corona ist ja, wenn man so möchte, ein Katalysator gewesen für viele Entwicklungen, die schon irgendwo in der Tendenz angelegt gewesen sind. Und so ist es auch später mit KI gewesen. Und diese Orientierungsfunktion, da haben wir gemerkt, die kann man eigentlich über ein Netzwerk ganz gut bereitstellen. Wir sind quasi in der Lage als eine Organisation, die sich Tag aus, Tag ein mit Digitalisierung, mit Innovation befasst, sind wir in der Lage, als Initiator, als Inspirator, auch als Taktgeber oder Begleiter eben zu fungieren und auch zu zeigen, okay, was heißt denn jetzt Digitalisierung konkret für Wirtschaftskanzleien? Was sind die Probleme, die ihr habt? Ja, ist es das Problem natürlich auch mit veränderter Kompetenzanforderung, ja, also die juristische Ausbildung als solche oder auch die Weiterbildung, die ist jetzt erstmal nicht auf die Digitalisierung angelegt. Sind es Themen wie kann ich effizienter werden, was gibt es denn am Markt, wie kann ich vielleicht auch, und das ist, wenn man so möchte, ja auch bis heute unser großer Anspruch eben, wie könnte denn digitale Wertschöpfung künftig anders aussehen? Wie sieht diese Beziehung zwischen mir als Kanzlei oder als Anbieter von einem Rechtsservice und meinem Mandanten aus und wie verändert sich die? Und das sind diese Vielfalt an Themen, die kann man eben in einem Netzwerk abbilden. Und deswegen ging es natürlich in dieser Phase im Vorfeld und dann auch beim Start des Netzwerks auch darum zu verstehen, wo sind denn die entscheidenden Schmerzpunkte bei den Kanzleien und was muss man eben auch entsprechend dann berücksichtigen, wenn man eine Infrastruktur aufbauen möchte für so ein Netzwerk. Ja, also wir sind noch nicht in der Ebene, was ist jetzt die konkrete Lösung, die wir machen. ja, okay, das kommt alles, schön und gut. Aber erstmal nochmal zu sagen, okay, ein Netzwerk ist für uns die Infrastruktur, auf der wir dann aufbauen können, gemeinsam mit den beteiligten Akteuren zu schauen, was sind dann vielleicht konkrete Lösungen. Aber es ist eben die notwendige Bedingung. Ich glaube, deswegen waren auch diese ersten Jahre davor so wichtig, dass wir bei Vorträgen, bei Einzelprojekten, dass wir eben gemerkt haben, was sind die Probleme, aber auch, wer sind die Akteure, die da mitmachen wollen. Und wir haben ja auch manchmal die Frage bekommen, wo kriegen wir jetzt all diese Rechtsabteilungen her, die beispielsweise da mit dabei sind. Also die Frage kam eben von Kanzleien oder von Kanzleien, die auf uns aufmerksam geworden sind. Und ja, wir sind eben auf diese Rechtsabteilung aufmerksam geworden oder haben die auf uns aufmerksam gemacht. Ja, teilweise waren das Kunden von uns, teilweise haben wir eben natürlich auch gesehen, die sind untereinander vernetzt. Und das ist ja auch unglaublich spannend zu sehen und vielleicht auch ein Lehrstück. Jede Branche hat einfach andere Gesetzesmäßigkeiten, hat andere Strukturen. Und für uns war es ja immer wieder die Aufgabe zu sehen, wie funktionieren denn die Netzwerke in der Rechtsbranche? Und es ist ja spannend zu sehen, dass natürlich, es gab ja auch schon vor uns Netzwerke, aber eben ohne diesen Wertschöpfungsanspruch, wenn man so möchte. Ja. Und die sind natürlich auch alle irgendwo untereinander bekannt, die Menschen. Ja, viele haben miteinander studiert oder waren zusammen in der Kanzlei und dann haben sich die Wege getrennt, aber man ist zusammen geblieben. Und dieser Zusammenhalt in der Rechtsbranche, der ist schon unglaublich faszinierend. Also wie eng das ist. Also man sieht das im Übrigen auch beispielsweise beim Legal Tech Verband, der dann 2017, 18 ungefähr gegründet worden ist. Ja. Viele der Akteure, die dabei waren, die waren jetzt nicht untereinander unbekannt. Die kannten sich auch schon. Deswegen ging es auch teilweise so schnell. Also du hast das Wort Legal Tech gehört, ja, und zack, im nächsten Moment gab es einen Verband. Also das kommt ja auch jetzt nicht von ungefähr. Und dieses Verständnis eben für wie diese Branche tickt und wie man das dann natürlich auch entsprechend für so ein Netzwerk nutzen kann, ich glaube, das ist etwas, was uns in dieser Zeit doch sehr, sehr stark beschäftigt hat. Ja, und dann auch immer wieder zu lernen, okay, wie muss denn auch ein Angebot aussehen für ein Netzwerk? Natürlich kann man sich auch andere Ökosysteme anschauen, Innovationsökosysteme aus anderen Branchen, aber am Ende sind Juristen natürlich besonders, sie sind anders und natürlich möchtest du darauf auch als guter Dienstleister eingehen.
Ja, ich glaube auch, dass du hast es schon schön beschrieben, auch mit der Infrastruktur, dass eben ein Netzwerk erstmal eine Infrastruktur ist. So, es ist kein Produkt, es ist erstmal eine Infrastruktur. Und die Einheit der Infrastruktur einer Community, Neudeutsch, ist halt Vertrauen. Und wenn ich das nicht herstellen kann oder wenn das nicht hergestellt wird, dann muss ich auch gar nicht weitergehen. Ja, also ich glaube, das ist, das muss man, glaube ich, verstehen, dass ein Vertrauen sich auch erst mit der Zeit einstellt. Viele fragen mich ja auch oft dann so ein bisschen, okay, was ist das denn, Vertrauen? Ja gut, erstens bildet sich das aus einer Vertrauenswürdigkeit. Das heißt, du machst dir erstmal einen ersten Eindruck und erst mit dem Zeitablauf merkst du, okay, du hast da wirklich eine Vertrauensbeziehung inzwischen. Das ist aber nichts, was du von heute auf morgen machen kannst. Und du hast ja vorher auch schön gesagt, ein Netzwerk oder auch wir haben das eigentlich nur geschafft in der Rolle, weil wir auch einfach akzeptiert wurden, ja, auch als Nicht-Juristen. Ja. Dass man eben gesagt hat, okay, das, was die machen und wie sie es machen, das scheint doch eigentlich recht gut zu sein und die scheinen doch relativ gut unsere Probleme zu verstehen. So würde ich es eigentlich auch teilen, wie du es gesagt hast. Weil sonst hätten wir, glaube ich, auch diesen Schritt von lose Verbindung, Veranstaltung, wir kommen mal zusammen, zu wir gehen dauerhaft in ein Commitment und bespielen eben über das ganze Jahr verschiedenste Themen, hätte man das wahrscheinlich gar nicht geschafft.
Ja, man kann durchaus die steile These aufstellen, dass Juristen, Juristinnen durchaus anspruchsvoll sind und auch kritisch hinterfragen, wenn man etwas präsentiert, ja. Und das ist dann schon auch spannend zu sehen, dass wir als Dienstleister auch in der Branche Fuß gefasst haben, die eben gewisse Eintrittsbarrieren hat. Und das sind auch kulturelle Eintrittsbarrieren. Also ich muss auch verstehen, wie tickt so eine Branche und auch wie ist eine Kanzlei zum Beispiel strukturiert aufgebaut. Also die funktioniert einfach nach anderen Prinzipien als, ich sag mal, ein mittelständisches Industrieunternehmen mit 500 Mitarbeitern. Das kann ich nicht eins zu eins übertragen. Und deswegen dauert das auch eine gewisse Zeit. Deswegen muss man da auch seine Erfahrungen machen, Und aber umgekehrt ist es so, dass natürlich die Kanzleien das auch entsprechend honorieren, wenn man das berücksichtigt. Also wenn man versteht, nach welchen Prinzipien eine Kanzlei Entscheidungen trifft, wie die Prozesse aussehen, was für eine Kanzlei wichtig ist und was eben vielleicht weniger wichtig erstmal ist, das wird honoriert und deswegen ist uns das auch zugute gekommen, aber es ist natürlich kein Selbstläufer gewesen.
Ja, und würde ich auch sagen, nach wie vor Selbstläufer ist es auf jeden Fall nicht. Ja. Und ich glaube, es ist immer noch sehr harte Arbeit, was aber natürlich sicher an zwei Sachen liegt. Das eine ist sicher an der Industrie an sich, an der Branche, trotz den Katalysatoren, die du angesprochen hast. Aber das andere ist auch einfach, sage ich mal, dieser Netzwerkansatz überhaupt. Ne? Und vielleicht gehen wir da auch dann nochmal ein bisschen weiter und überlegen einfach mal auch, warum eigentlich das Ganze dann auch nochmal stärker? Ja, also du hast schon gesagt, wir sind vom Hackathon zu der Netzwerkstruktur gekommen, weil wir eben auch natürlich gewisse Ideen hatten, warum das sinnvoll ist. Und klar, es ist erstmal nur die Infrastruktur. Aber vielleicht kannst du auch einfach mal mit deinen Worten so ein bisschen beschreiben, was kann denn auf dieser Infrastruktur entstehen oder was ist denn vielleicht auch schon auf der Infrastruktur stellenweise entstanden?
Die auch angesprochene KI-LLM-Phase ist natürlich eines oder das, vielleicht das zentrale Thema momentan, was die Kanzleien umtreibt. Also was bedeutet KI dann für mich? Was bedeutet es für meine Beziehung zum Mandanten? Was bedeutet es vielleicht auch, auch wenn das gefühlt sich nie ändert, für mein Billable-Hour-Geschäftsmodell? Das merkt man doch stark. Ich meine, was man vielleicht noch mal kurz um einen Schritt zurückzugehen. Die Diskussion rund um KI ist ja eigentlich interessanterweise, ist es jetzt auch nicht arg anders als die Diskussion um Legal Tech ein paar Jahre zuvor. Also KI ist eine Technologie oder ein Sammelsurium an verschiedenen Verfahren. Das packt man eben unter einen Begriff. KI klingt auch irgendwo geiler als fortgeschrittene Statistik. Okay, verstanden. Ja. Aber das heißt auch erstmal nichts. Oder andersrum gesagt, ist auch ein gewisses Risiko für Kanzleien. Wir hatten ja viele Kanzleien, die hatten sich in der ersten Phase auch die Finger verbrannt. Ja. Und da sind wir ja auch häufig ins Spiel gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir verstehen, was hat sich vielleicht schon bewährt und was vielleicht nicht. Und so ist es eigentlich auch mit KI. Und alle stehen vor der Herausforderung, welche Lösungen sind für mich wichtig, aber vor allem auch erstmal, was ist es vielleicht auch überhaupt strategisch betrachtet? Also welche Rolle nimmt jetzt KI in diesem ganzen Kosmos Kanzlei ein? Was kann es schon, was kann es nicht? Natürlich gibt es dann auch immer die Bedenken rund um Datenschutz oder auch Konformität zur eigenen IT-Infrastruktur. Das merken wir alles. Aber für uns als Netzwerk ist ja der zentrale Anspruch, den haben wir ja auch so festgehalten. Ja, also es ist ja nicht so, dass alles wir so von aus uns und unserer Laune heraus dem luftleeren Raum bestimmen, sondern da haben wir ja auch die strategischen Partner mit dabei, die da mit uns die Vision und auch das konkrete auch Vorgehen auch durchaus festlegen. Und unser Anspruch ist es ja, digitale Rechtsprodukte, digitale Wertschöpfung künftig eben zu schaffen. Und darauf zahlt die Infrastruktur ja ein und zielt ja auch darauf ab, dass wir sagen, okay, wir, also erstmal schauen wir uns an und bei unseren Veranstaltungen sind ja viele auch Rechtsabteilungen mit dabei, Mandanten, die eben juristische Probleme haben. Was wir gemacht haben, ist, wir haben ja nicht nur die Akteure zusammengebracht, sondern wir haben immer besser verstanden, welche Problemstellungen sind denn momentan aktuell tatsächlich vorhanden.
Abseits des Hypes.
Genau, abseits des Hypes. Und auch erstmal wirklich nur, was ist das Problem? Nicht, was ist die Technologie kommt später. Aber dann vielleicht auch, okay, welche Lösung gibt's schon und was gibt's eben nicht? Also dieses Delta rauszufinden. Unsere Spielwiese ist, wenn man ja so möchte, noch dieser ungenutzte Raum, dieses ungenutzte Marktpotenzial. Ja, also das möchten ja die Kanzleien verstehen. Wo entlang der Wertschöpfung kann KI eine sinnvolle Ergänzung sein und was gibt es vielleicht noch nicht am Markt? Und worauf wir immer stärker gehen, ist, es gibt eine stärkere Regulatorik und es gibt eine Wertschöpfung in Unternehmen und in allen Abteilungen quer über Unternehmen gibt es Akteure, die sind mit juristischen Fragestellungen konfrontiert, aber es sind keine Juristen. Ein Produktingenieur, der wird in der Regel nichts mit dem BGB in seinem Studium zu tun gehabt haben. Ja, oder wenn dann nur mal ganz, ganz kurz. Und die Frage, wie können digitale Lösungen dabei helfen, vielleicht auch mal ein juristisches Problem zumindest zu 70-80% oder in so einem ersten Aufschlag zu erfassen, das ist eben ein möglicher Ansatzpunkt für KI. Da kann KI eben Sinn ergeben, weil man natürlich unglaubliche Textmengen mit KI ganz anders verarbeiten kann. Man kann eine gewisse Orientierung natürlich im Textdschungel, im Regulatorik-Dschungel schaffen. Und man kann natürlich dann in einem nächsten Schritt auch Kanzleien eben anbinden, dass man sagt, also einerseits können Kanzleien eben vielleicht in spezifischen Rechtsfragestellungen unterstützen, helfen, ja, also sagen, okay, es gibt eine Kanzlei, die ist Experte für zum Beispiel das Thema Produkthaftungsrecht, ja, und diese Kanzlei hat eben gewisses Wissen und mit dieses Wissen kann man eben in ein KI-Modell speisen und ein Akteur kann eben auf dieses Wissen zugreifen, ja, das ist eben eine Möglichkeit, die man hier stark nutzen kann, aber man kann es natürlich auch kombinieren, dass man eben sagt, okay, einerseits über ein KI-Modell kann ein Fachanwender eben schnell eine erste Lösung haben oder eine erste Orientierung haben. Und wenn es dann wirklich tiefer gehen muss, dann kann es natürlich immer noch on top ja die Kanzlei geben, die eben mit ihrem Billable-Hour-Geschäftsmodell oder mit gewissen Paketen, wie auch immer, eben dann das Ganze wirklich juristisch quasi 100% abschließend, also so gut, wie das eben 100% geht, aber quasi diese Garantie geben kann. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was wir sehen, dass es vielleicht auch diese Frage gibt, wie können vielleicht neue Zielgruppen aktiviert und angesprochen werden für Kanzleien. Weil ansonsten ist natürlich ein Markt, der ist auch in gewisser Hinsicht eben abgeschlossen. Ja? Und da gibt es natürlich einen Abnutzungskampf und es gibt die ganz, ganz großen Akteure, die Großkanzleien, teilweise eben auch aus dem internationalen Umfeld, die natürlich auch mittelständische Kanzleien schon stark auch unter Druck setzen, die auch andere Möglichkeiten haben, die andere Partnerschaften eben eingehen. Und vielleicht kann man eben natürlich auch dann immer, das ist ja Marketing auch, wenn man so möchte, Grundwissen oder Einführung, die Frage, ja, kann man sich vielleicht differenzieren? Kann man vielleicht schauen, okay, es gibt dieses Kerngeschäft und irgendwie funktioniert es ja, also Regulatorik geht alle an und die Kanzleien geht es ja gut, also jetzt nicht so, dass man, also ich habe jetzt noch keine Kanzlei erlebt, die ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt hat, kenne ich nicht. Ja, kann
absolut,
ich nicht. Ja. Das gibt es einfach nicht. Aber vielleicht gibt es einfach die Möglichkeit zu schauen, wie kann man neue Zielgruppen gewinnen? Wie kann man Lösungen gewinnen? Wie kann man Lösungen anbieten in Bereichen, die bisher nicht abgedeckt worden sind? Und da kann natürlich ein Netzwerk auch nochmal ganz anders rangehen.
Absolut. Also ich finde auch tatsächlich in dem Zuge, was ich auch immer ganz spannend finde, weil man muss ja auch dazu sagen, du hast den Druck angesprochen von eben auch im Markt, generell die großen und die kleineren. Und was ich da auch in dem Zuge halt sehr, sehr spannend finde, dass da eigentlich im Wettbewerbsrecht auch Themen schon Berücksichtigung finden dazu. Also es gibt einen speziellen Paragraph, der nennt sich Mittelstandskartelle. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil das Gesetz es eben explizit erlaubt, Mittelstandskartelle. Und eben gerade um dieses Gefälle auch sicherzustellen. Ne? Und das gilt natürlich für viele Branchen, wo man eben immer diese Tendenz hat, hat man ja schon in der Plattformökonomie auch schön gesehen, dass es eben so diese Tendenz, und gibt es tatsächlich auch Forschung dazu, gerade wenn man sich auch Innovationsspendings von Unternehmen anschaut, dass es zu einer Konzentration zu wenigen führt an manchen Stellen. Deswegen da eigentlich auf einer Metaebene ein viel größeres Interesse der Kooperation eigentlich existieren sollte. Ja? Und das ist aber ja auch was wir tatsächlich auch gemerkt haben, weil man nochmal betonen muss, die Akteure, die da zusammenkommen, das sind ja auch tatsächlich Wettbewerber. Also die sind ähnlich von der Struktur aufgestellt und man würde eigentlich erstmal auf dem Blatt Papier sagen, no way, die werden überhaupt nicht miteinander sprechen, weil es eben Wettbewerber sind. Aber es ist da wieder schön, und da kommen wir ein bisschen an den Anfang vom Podcast, wo auch gesagt hast, es kommt auf die Perspektive an. Wenn ich halt eine andere Perspektive einnehme, nämlich eine sehr, sehr Meta-Perspektive, dann versteht man erst, dass man merkt, okay, ja, eigentlich haben wir tatsächlich dieselben Herausforderungen und wir haben eigentlich auch die gleichen Ausgangsvoraussetzungen, wir haben auch nicht unendlich viele Ressourcen und deswegen müssen wir tatsächlich uns auch alternative Ansätze überlegen, wie wir uns diesem riesen Thema widmen. Und wir reden ja, und das fand ich auch ganz schön kürzlich mal in einem Podcast mit Moritz Greta vom ePie, ja. Der auch gesagt hat, klar, das eine war das Thema Digitalisierung um die Corona-Zeit und jetzt mit dem Thema KI geht stärker in die Richtung Disruption auch. Ja? Und Disruption hören wir zwar auch schon seit 10 Jahren, aber gefühlt kommt sie nicht an vielen Stellen. Aber ich glaube, man kann so viel schon sagen. Klar ist KI auch erstmal nur eine Technologie und eine Möglichkeit und sind Verfahren. Aber was ich, glaube ich, schon ganz spannend finde, ist, es leuchtet gefühlt jetzt noch mehr ein, das zu tun, wie vor ein paar Jahren, wo man halt gesagt hat, ja, du kannst halt Daten in die Cloud speichern und kannst auch lassen. Naja, so. Und jetzt, finde ich, durch das KI-Thema kommt man quasi automatisch zu dem Druck, dass man eben gewisse Entscheidungen treffen muss, die man bisher so nicht treffen musste, finde ich von meiner Beobachtung. Und ich glaube, das ist doch ganz spannend jetzt auch bei dem Netzwerk und wir erleben das ja wirklich jetzt auch schon seit Monaten und eben auch inzwischen Jahren, dass es wirklich extreme Herausforderungen sind. Du hast vorher die ganzen rechtlichen Thematiken angesprochen.
Ja.
Die sind schon enorm, aber wenn man jetzt eben auch nochmal die technischen Themen nimmt, sind die mindestens genauso enorm. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, was das für die Veränderungsfähigkeit der Organisation und dann eben der konkreten Menschen bedeutet, dann ist das eben auch nochmal eine Riesenherausforderung. Ja? Und gepaart diese drei Herausforderungen oder Meta-Herausforderungen, glaube ich, merkt man auch, dass man eben nicht mehr mit dem Standardansatz weiterkommt, weil sonst wäre es ja auch irgendwo einfach. Ja? Sonst könnte man das ja eigentlich ja. relativ simpel machen. Aber dann würden es ehrlicherweise auch viel, viel mehr tun, wie die man halt im Markt beobachtet, weil ehrlicherweise so viele, die da schon total proaktiv vorausgehen und ganz viel machen, so ist es ja ehrlicherweise nicht.
Ja, ich glaube, da sollte man auch ehrlich zu sich selber sein, wenn ich jetzt aus der Perspektive der Rechtsbranche spreche, was hat sich denn jetzt wirklich getan seit 2016, 17?
Ja.
Abseits von sehr viel Veranstaltungen, Initiativen und so weiter. Und auf betriebswirtschaftlicher Ebene, ja, vielleicht zwei Sachen. Erstens, den Kanzleien geht's gut. Das kann man sagen, aber es ist aber auch immer eine Momentaufnahme und es verändert sich auch, weil die Wirtschaft als Ganz natürlich und unter Druck gesetzt wird. Und das werden auch, das merken auch die Kanzlei natürlich. Ja. Das muss man natürlich ganz klar feststellen. Aber auf Ebene des Geschäftsmodells hat sich eigentlich, wenn man fast möchte, noch erschreckend wenig
getan. Wenig getan, ja, absolut.
Ja. Also Billable Hour gilt weiter und
ja,
Abgesang gab es ja immer schon und ich glaube, das ist auch eine Diskussion auch immer ein bisschen mühselig.
Ja.
Aber wenn man sich überlegt, vielleicht auch, wie setzt sich denn der Einkommenserlösstrom von Kanzleien zusammen?
Ja.
2016 versus jetzt 2024. Ja. Da muss man sagen, hat sich wahrscheinlich nicht so viel getan. Gibt's, weiß ich nicht, neue Servicepakete? Hat man das umstrukturiert? Hat man sich da irgendwo breiter aufgestellt? Also ja, manche haben das getan, aber nicht die klassische mittelständische Kanzlei und auch selbst ein, weiß ich nicht, Big Four Unternehmen, auch nur in gewissem Ausmaß. Und deswegen kann man eigentlich auch sagen, ja, es hat sich, also wir haben zwar viel erlebt jetzt in den letzten Jahren, auch mit dem Netzwerk, aber eigentlich steht doch das die größte Veränderung bevor und die größte Ungewissheit. Und, und da kommen wir ja auch wieder so zu der Frage, ja, wie mit Ungewissheit umgehen. Und da sind dann doch Partnerschaften, Allianzen und eben konkret jetzt auch in so einem Innovationsnetzwerk. Wir haben jetzt viel über die Kanzleien gesprochen. Ich meine, die Rechtsabteilung sind da ja auch immer stärker mit drin, sind ja mittlerweile auch Mitglieder im Netzwerk. Also das wird ein immer wichtiger Baustein werden. Es geht ohne nicht. In einer vernetzten Welt kann man nicht alleine agieren. Also kein Unternehmen ist so potent, dass es machen kann und auch keine Kanzlei ist so mächtig und deswegen ergibt es natürlich absolut Sinn und du hast es angesprochen, warum sollten Wettbewerber miteinander zusammenarbeiten? Ja, weil es vielleicht eben größere Bedrohungen gibt als die unmittelbare oder die, sagen wir mal, die Position jetzt im Juve-Ranking, ob man jetzt auf Position 50 oder 60 ist, das ist dann wahrscheinlich nicht die entscheidende strategische Frage für die nächsten Jahre.
Absolut, sehe ich ganz genauso. Aber ich meine, klar, das sind Themen, die natürlich am Ende die Organisationslenker beantworten müssen und da auch überlegen müssen, was der richtige Weg ist. Und ich glaube, wichtig ist auch, unser Podcast so zu verstehen, dass wir auch nicht sagen, das ist ja der einzige Weg. Überhaupt nicht. Ich glaube, wir zeigen es einfach nur als einen Weg auf, den man gehen kann, der halt auch ein bisschen anders ist. Aber der ist sicher auch nicht für alle gemacht. Also ich glaube, das kann man sicher auch grundsätzlich festhalten.
Aber es ist natürlich auch, und das haben wir ja auch schon konkret beobachtet, bei Kanzleien, die im Netzwerk sind und die auch mit uns eins zu eins zusammenarbeiten. Ich muss auch sagen, es gibt auch Kanzleien, die sind nicht im Netzwerk, aber arbeiten eins zu eins mit uns zusammen, aber jetzt konkret auf diejenigen, die im Netzwerk sind. Da hat dieses Netzwerk dann auch schon eben diesen Effekt auch nachweislich gehabt. Dass es eben in die Organisation zurückgegangen ist, eingetragen. Und man hat auf einer breiteren und auch tieferen Basis verstanden, was dieses Thema Digitalisierung oder vor allem auch Transformation eben bedeutet. Und ja, so wie du sagst, es gibt eben nicht nur diesen einen Ansatz, auch ein Netzwerk, so wie auch KI in gewisser Hinsicht eine Lösung ist, so ist auch ein Netzwerk eben eine Lösung für ein betriebswirtschaftliches Problem. Richtig, und ja. Ja, so muss man eben auch schauen, natürlich auch als Kanzlei, es wäre auch zu viel natürlich auch erwartet, es gibt nicht dieses Wundermittel, was für alles funktioniert. Die Kanzleien müssen natürlich auch an anderer Stelle sich Gedanken dazu machen, wie wollen sie sich aufstellen. Ja? Ja. Und da sind dann auch andere Themen, da ist natürlich auch viel strategisch, ja, wie kann ich vielleicht auch die Organisation oder muss ich die Organisation umbauen? Wie muss ich professionalisieren? Man kann natürlich sagen, es gilt halt weiterhin. Also vielleicht ist auch die entscheidendere Frage nicht so sehr, wann fällt jetzt die Bülle-Bülle-Auer, ja, nein, sondern vielleicht ist die, und das ist dann auch vermutlich die fast schon schwierigere Frage, wann wird jemals diese Trennung in Kanzleien aufgehoben werden, zwischen Juristen und Nicht-Juristen so zu unterscheiden? Weil am Ende sitzen ja alle in einem Boot. Also das ist ja, eigentlich ist es ja auch irgendwo, ja, es ist schon verständlich, warum. Juristische Ausbildung ist auch unglaublich anspruchsvoll. Man könnte vielleicht auch manchmal sagen, sie hat auch ein Problem. Wir haben, es gibt demografische Faktoren, es gibt Faktoren Richtung, es gibt weniger Juristen, aber es gibt weiterhin sehr viel Nachfrage nach Juristen. Also im Sinne von die weniger Juristen, die auch die durch zwei Staatsexamen durchlaufen. Ja. Und da wird sich auch viel verändern. Ja, also braucht es den Juristen mit zwei Staatsexamen unbedingt als Partner, als was weiß ich. Und man sieht da auch erste Tendenzen auch schon in den USA, dass sich da was tut, dass sich das Berufsrecht verändert oder dass sich Zulassungsbeschränkungen verändern. Ich meine, wir haben es in anderen Berufen ja auch. Die Universität wird an manchen Stellen ersetzt durch, weiß ich nicht, andere Abschlüsse oder gar keinen Abschluss, ist egal. Am Ende will das Unternehmen mit den richtigen Leuten Geld verdienen. Ja, und sind die richtigen Leute diejenigen mit zwei Staatsexamen für eine Wirtschaftskanzlei, die sich künftig als Trusted Advisor im Kontext Legal und Wertschöpfung positionieren möchte? Als Jurist kann man ja auch offen sein für andere Themen. Wie kann ich tatsächlich diese Dichotomie auflösen? Wie kann ich vielleicht künftig eine Kanzlei anders gestalten, interdisziplinärer gestalten?
Ja, ich glaube, es geht halt wirklich jetzt, also die Fragen werden zumindest grundsätzlicher und sie werden auch, ich sage mal, ein bisschen fundamentaler, nämlich wenn man sich auch nochmal überlegt, wo die Kanzlei eigentlich herkommt, von der Historie her, das ist halt einfach erstmal ein Zusammenschluss von Experten, ja, und das ist eigentlich die Hauptmotivation gewesen, und da zitiere ich auch gerne einen sehr geschätzten Anwalt aus meinem Bekanntenkreis, der auch mal zu mir gesagt hat, ja Martin, man hat sich halt zusammengeschlossen, weil man halt einfach gemeinsam gerne rechtlich unterstützt oder berät. Ja, das war halt die Hauptmotivation, warum man halt sich dann auch in Kanzleien zusammengeschlossen hat. Aber ich sehe es auch so, dass ich mir ganz stark die unternehmerische und wirtschaftliche Frage stelle, ist denn das nicht momentan eine Riesenchance einfach? Also aus einfach einer Wertschöpfungssicht zu sagen, ich kann heute, und du hast vorher die Mittelständler angesprochen, die überhaupt keinen Zugang zu Legal zum Teil haben, ja, entweder weil sie es nicht kennen, weil es zu teuer ist, weil wir zu wenig Juristen haben, die überhaupt das alles bedienen können, ja, ist ja heute schon extreme Knappheit, demokratische Wandel hast du angesprochen, und kann einfach nicht die ganze Automatisierung und diese kundenzentrierten Services einfach nicht eine Riesenchance als Business-Säule sein, um eben, sage ich mal, ein kulturelles Korrektiv vielleicht auch zu haben, zu sagen, es kann nicht sein, dass man bis nachts um 23 Uhr bildet oder am Wochenende oder am Ende sich in einem Ranking einfindet und der belohnt wird, der halt am meisten Stunden gebildet hat und nicht der, der halt irgendwie was für die gemeinsame Kanzlei, für die Gemeinschaft getan hat. Das sind natürlich schon größere Fragestellungen. Und wenn man strategisch betrachtet, müsste man ja zumindest dafür mal offen sein und das in die Richtung denken. Aber da ist es, glaube ich, wieder wie immer. Klar, wir selber führen keine Kanzlei, deswegen ist es leicht gesagt. Ich meine, wir zeigen halt generell als OMM natürlich immer die Chancen der Digitalisierung auf. Und zwar die Chancen eben natürlich nach innen, aber eben nach außen. Also was kann man eben auch für ganz neue Business Models dann am Ende auch denken und auch testen. Ja? Und ich glaube, da kann das Netzwerk einen großen Beitrag liefern. Aber wie du es auch schon gesagt hast, am Ende muss natürlich jede Organisation und jeder Berufsträger selber für sich entscheiden, was der richtige Weg ist. Und wir bieten, glaube ich, eine Möglichkeit. Wer da Lust drauf hat, der kann den Weg gehen oder halt einen anderen.
Ja. Absolut.
In diesem Sinne, ich glaube, wir sind schon sehr stark über die Zeit. Ich meine, Patrick, vielleicht noch zum Schluss und zum Ausblick.
Ja.
Am Ende kann man sagen, wir haben echt über 8 Jahre da eine ganz gute Reise hinter uns. Und wir sind, glaube ich, zumindest wird es uns auf Wiege gespiegelt, doch einen beachtlichen Block reingeschlagen. Und für mich wird auch nochmal abschließend interessieren, was sind denn so deine 3 Learnings, wirklich um so ein Netzwerk wirklich zum Funktionieren zu bringen? Weil das sind ja so viele Schritte hintereinander weg gewesen, zum Teil vielleicht auch Zufälle, zum Teil auch Timing-Themen, dass man das gar nicht, kennen wir ja auch zum Teil, dass Leute sehr verkrampft versuchen. Bei uns wird man, glaube ich, schon sagen, es ist sehr organisch gewachsen. Wir haben da nichts verkrampft probiert, sondern es ist dann einfach auch eine Mischung aus Zeitpunkt, Wille und natürlich auch ein bisschen Systematik. Aber wie würdest du sagen, was waren so für dich persönlich die 3 Learnings aus den letzten 6, 8 Jahren?
Also ich habe es schon hin und wieder angesprochen. Für den Erfolg des Netzwerks, ich glaube, der erste Schritt war es tatsächlich, die richtigen Menschen zu finden, die da auch daran glauben. Oder auch die richtigen Organisationen, nicht nur Menschen, sondern auch richtigen Organisationen zu finden. Wir natürlich auch wissen, so wie wir von den Studierenden beim Hackathon einiges verlangt haben, so verlangen wir auch von den Kanzleien einiges. Hm. Also vielleicht auch nochmal, den Kanzleien geht es ja gut erstmal. Und das ist auch immer schwierig, was zu verändern. Genau, es ist schwierig, was zu verändern, wenn eigentlich die Situation, wenn schönes Wetter ist, dann wirst du in der Regel nicht noch, weiß ich nicht, einen Regenschirm kaufen, wenn du im Park bist. Das wirst du nicht tun. Die richtigen Akteure so entlang dieser klassischen Bell Curve, die Innovationsaffinen, die zu finden und da auch Zeit zu investieren und auch zu verstehen, was sind deren Problemstellungen. Ich glaube, ohne geht's nicht und wird es auch nie gehen, egal was man anbietet, egal ob das jetzt ein Netzwerk oder irgendwas anderes ist. Ich denke, das ist ein auf jeden Fall zentraler Baustein. Ein zweiter Punkt, also wenn ich mich jetzt auf 3 maximal beschränken muss, ist ein zweiter Punkt, so eine Art Netzwerk auch möglichst konkret erlebbar machen. Also wir haben natürlich immer wieder die Herausforderung, dass wir überhaupt erklären müssen, nicht nur was ist Digitalisierung oder KI, Innovation, Geschäftsmodelle, sondern was ist dann noch ein Netzwerk?
Ja.
Also das ist ja gefühlt die Quadratur des Kreises, was wir da machen müssen, kommunikativ. Und ja, das macht es natürlich anspruchsvoll dahingehend, dass wir Formate auch einen Rahmen bereitstellen müssen, der, ich sag mal, auch für Nicht-Digitalisierungsberater es verständlich macht, was wir da eigentlich vorhaben.
Ja.
Also warum braucht es Netzwerke und was kommt natürlich auch konkret dabei raus?
Ja.
Und das wäre dann eigentlich auch der dritte Punkt. Netzwerk ist ein organisches Gebilde, das verändert sich über die Zeit, aber im Endeffekt wird dir immer, und das hat ja mal ein Jurist gesagt, also ich habe es von einem Juristen kennengelernt, aber das gilt natürlich auch für alle anderen Branchen, what's in it for me? Ja. Was ist der konkrete Mehrwert, den ich als Organisation, als ich als Kanzlei eben habe für so ein Netzwerk? Ja. Da natürlich auch zu verstehen, was wollen denn meine strategischen Partner wirklich und was wollen sie nicht? Ja, diese Frage natürlich auch der Erwartungshaltung.
Und nicht alle wollen das Gleiche, ne? Das
ja, auch natürlich sagen. Nicht. Nee, natürlich nicht. Auch teilweise in einer Kanzlei wollen nicht alle das Gleiche. Surprise. Und das macht es natürlich schwierig. Aber eben dieser klare Fokus auf, was auch immer der Mehrwert des Netzwerks ist, da kann man jetzt auch abstrakt sprechen, das muss natürlich rüberkommen. Und das muss natürlich auch ankommen bei allen Beteiligten und muss sich immer wieder eben beweisen. Also es ist ein Ökosystem, wenn wir sagen, es ist ein lebendiges Gebilde. Der Orchestrator muss von allen Parteien anerkannt sein, das hatten wir ja schon. Aber wenn man es eben dynamisch macht, über den Zeitverlauf. Und es verändert sich natürlich auch vieles. Ja, also wir haben das KI-Thema, wir haben regulatorische Themen, wir haben politische Themen, also die ganze Klaviatur an Makrothemen, die wird es natürlich immer geben. Und da den Fokus nicht zu verlieren, ja, und sich nicht im Netzwerk zu verlieren, dann gibt es ja auch das Problem, teilweise es gibt Netzwerke, die werden irgendwann groß und größer und noch größer.
Immer noch größer und
man ja, kann sich und hintern, ja. Genau, wo ist das Ende? Und Fokus ist wichtig, eben wie das Netzwerk organisiert ist, aber eben vor allem auch bei dem, was ein Netzwerk liefert, da nicht überall mitspielen, sondern auch irgendwie eine klare Ausrichtung haben. Das hilft.
Patrick. Ich glaube, wir sind sehr über die Zeit. Ich glaube, es ist der längste Podcast, den ich bisher zumindest gemacht habe.
Das war ja das Ziel, oder?
Ja, auf jeden Fall. Zum Jahresabschluss kann man das ja auch nochmal so ganz klar sagen. Aber ich glaube, es hat nochmal sehr, sehr gut gezeigt mit der Reise, wo wir da herkommen und was wir da eigentlich tun. Also von daher, ich glaube, es ist rübergekommen, erstens, wie wir überhaupt zu dem Netzwerk gekommen sind und was der Sinn davon ist. Und ich glaube auch, dass es eben ein Ansatz sein kann. Klar, wer sich dafür interessiert, ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Wir packen auch nochmal einige Punkte in die Notes rein, um da einfach auch nochmal mehr Verständnis zu bekommen. Ich denke, das Thema Netzwerke und auch das Thema KI wird uns weiterhin sehr begleiten. Und von daher, Patrick, danke ich dir recht herzlich für den Ausflug und den Rückblick mit dir, der das ja auch maßgeblich alles gestaltet hat und aufgebaut hat. Von daher dir dafür auch natürlich herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank dir, Martin. Hat viel Freude bereitet und sonst vielleicht kurzes Promo zum Abschluss. Ich bin ja bislang in diesem Podcast immer das Intro vor allem auch gewesen und das ist das Outro. Also es ist schön, dass die Stimme auch noch andere Sachen sagen
kann. Das stimmt, das war der Anfang und das Ende und jetzt kam das hier mittendrin.
Ja. Genau, und deswegen freut mich das natürlich auch noch umso mehr dabei zu sein. Danke dir.
Super, Patrick. Danke dir. Ciao.
Tschüss.
Das war InnoPuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme